Ich möchte auch meinerseits alle herzlich begrüßen und wir lesen aus Titus 2, die Verse 11 bis 13. Titus 2, Verse 11 bis 13. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Und erzieht uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben im jetzigen Zeitlauf, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Paulus sagt hier uns zunächst, dass die Liebe Gottes uns gegenüber erschienen ist. Wie ist das zu verstehen? Wie ist das, diese Erscheinung, die hier davon die Rede ist? Dadurch, dass Jesus in diese Welt kam, ist die Gnade Gottes uns erschienen. Um das zu verstehen, haben wir zu beachten, dass wir Menschen von Natur aus die Gnade nötig haben. Denn alle Menschen sind von Natur aus Sünder, seit dem Sündenfall von Adam und Eva. Und weil Gott heilig ist, kann er mit uns sündigen Menschen keine Gemeinschaft haben. Und wir können auch mit Gott keine Gemeinschaft haben. Und Gott fordert in seiner Gerechtigkeit sogar die Bestrafung einer jeden Sünde. Und wenn wir sterben, kommen wir an den Ort der ewigen Gottferne und werden dort ewig bestraft. Alle Menschen sind letztlich verloren und können sich selber nicht helfen. Und nun steht hier, dass die Gnade Gottes uns in Jesus Christus erschienen ist. Jesus kann uns aus diesem verlorenen Zustand herausführen und herausretten. Das ist eigentlich Gnade, unverdiente Liebe Gottes, dass in Jesus uns das geschenkt ist. Und wie hat das nun Jesus möglich gemacht, dass wir aus der Sünde herausgeführt werden können? Jesus hat zunächst ein sündloses Leben gelebt. Wir haben zu beachten, dass Jesus in einer Familie aufgewachsen ist. Er war einfach der Älteste. Er hatte auch Brüder, einer davon hat sogar geschrieben in der Bibel, das ist Jakobus. Er hatte sogar Schwestern und er ist also in dieser Familie aufgewachsen. Und stellt euch vor, diese Geschwister mussten sagen, wir hatten einen Bruder, der hat nie gesündigt. Also wenn das Schwestern sagen, also das ist also unwahrscheinlich. Also Jesus ist nicht irgendein Einsiedler aufgewachsen, er ist in einer Familie aufgewachsen. Das vergessen wir manchmal und hat Zimmermann gelernt. Ja, und er war anschließend, nachdem er seinen Dienst vollendet hat hier auf dieser Erde, war er bereit, die Sünden aller Menschen aller Zeiten auf sich zu nehmen. Und das konnte er deshalb, weil er Gott war. Gott ist allwissend. Und er kannte alle Sünden, die je auf dieser Erde begangen werden, kannte er. Und er hat all diese Sünden auf sich genommen. Unwahrscheinlich übrigens geschah das im Garten Gethsemane. Er hat Blut geschwitzt, als er das gemacht hat. Und anschließend war er bereit, die göttliche Strafe, die jeden einzelnen Menschen hätte treffen müssen, stellvertretend am Kreuz von Golgatha über sich ergehen zu lassen. Und dort hat er für uns die ewige Strafe durchlitten. Und das konnte er deshalb, weil Jesus ist als Gott unendlich hoch und deshalb konnte er in einer endlichen Zeit eine unendliche Strafe tragen. Und jetzt ist Jesus dort am Kreuz an meiner Stelle gestorben. Er starb an meiner Stelle. Das ist Liebe, unendlich große Liebe Gottes. Das ist Gnade. Und Gott Vater hat seinen Sohn auferweckt. Jesus lebt heute. Und dieser auferstandene Christus bietet heute allen Menschen die Vergebung der Sünden an und die Stellung der Gotteskindschaft. Also das sind wunderbare Gnadengeschenke. Also ich finde das unwahrscheinlich. Und jetzt erwartet Gott von uns, dass wir diese beiden Gnadengeschenke annehmen. Das ist so mit Geschenken. Also wenn man ein Geschenk überreicht, muss der andere es annehmen. Und merkwürdig hier, bei irdischen Geschenken ist das selbstverständlich. Also ich habe noch nie erlebt, wenn ich jemandem ein Geschenk überreichte, dass er gesagt hat, nö, also das habe ich nie erlebt. Also die haben mich angestrahlt und ja, das gesagt, ist das Ihr Ernst, Armin? Und ich habe gesagt, das ist mir ernst, ja. So. Und jetzt kommt Gott und macht uns dieses Angebot. Und viele sagen, nein, ich kann das nicht fassen. Wie nehmen wir diese göttlichen Geschenke an? Indem wir unsere Sünden Jesus bekennen. Und Jesus ist bereit, uns die Sünden zu vergeben. So steht es in 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er, nämlich Jesus, der für mich am Kreuz starb, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Jesus, vergib mir alle Sünden. Und anschließend darf ich sagen, Herr Jesus Christus, komm du jetzt in mein Leben. Und Jesus wird in mein gereinigtes Leben kommen und mir in dem Augenblick, wo er in mein Leben kommt, die Stellung der Gotteskindschaft schenken. Und stellt euch vor, jetzt dürfen wir wieder mit Gott Gemeinschaft haben, wie Adam und Eva vor dem Sündenfall. Wir können mit Gott Gemeinschaft haben. Und diese Gemeinschaft hört nie mehr auf, auch wenn wir sterben. Eigentlich Gnade über Gnade. Dass wir wieder, wie vor dem Sündenfall, mit Gott Gemeinschaft haben dürfen. Nur ein Unterschied ist, Adam und Eva durften Gott sehen von Angesicht zu Angesicht. Ich habe Gott noch nie gesehen, aber ich darf durch den Heiligen Geist vergewissert sein, dass ich ein Kind Gottes bin und dass ich einmal Gott sehen darf von Angesicht zu Angesicht. Und jetzt, wenn wir Gottes Kinder geworden sind, steht hier im Text, und erzieht uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen, gerecht, gotteswürdig leben im jetzigen Zeitlauf. Achtet mal, Gott hat allen Menschen die Gnade angeboten. Aber erzieht uns. Er erzieht nur die, welche die Gnade angenommen haben, die Gotteskinder geworden sind. Und ich muss sagen, dass Gott sich bemüht, seine Kinder zu erziehen, ist nichts anderes als Liebe. Dass der ewige, heilige Gott sich bemüht, den Armin Mauerhofer zu erziehen. Und er wird nie ganz fertig damit, nur dass man es weiß. Also Gott ist ein erziehender Gott und er erzieht uns. Jetzt ist das so, bei der Erziehung sagt man, es braucht Erziehungsmittel. Erziehungsmittel mit Hilfe, derer uns Gott erzieht. Und das eigentliche Mittel, wodurch uns Gott erzieht, das ist die Bibel. Also Gott erzieht uns so, dass er mir die Bibel aufschließt und weil er in mir wohnt, mir die Kraft schenkt, das, was die Bibel lehrt, umzusetzen. Nicht, dass wir Gott sagen müssten, weißt, es ist schon flott, was du mir sagst, aber ich habe einfach die Kraft nicht dazu. Mir fehlt einfach die Kraft. Ich würde schon gerne, aber, nicht aber. Jesus Christus in mir befähigt mich, das umzusetzen, was in der Bibel steht. Wie es in Galater 2, Vers 20 steht, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Es übrigens steht hier, nicht schläft in mir, lebt in mir. Bei einigen habe ich manchmal den Eindruck, dass Jesus am Schlafen sei. Also, aber er, eigentlich steht hier nichts von Schlafen, sondern ganz aktiv, Jesus lebt in mir. Er befähigt mich, das, was die Bibel lehrt, zu tun. Und nicht, dass wir sagen müssen, das ist einfach zu schwer. Nein, ist nicht zu schwer. Und noch etwas, Gott erzieht mich auch durch die Menschen, die er in mein Leben gestellt hat. Er hat mir Eltern gegeben. Ja, meine Eltern haben mich auch erzogen. Aber durch die Gotteskindschaft, wie haben mir meine Eltern geholfen, als Gotteskind zu leben? Ich hatte auch Geschwister, die haben auch mich geholfen. Und dann gibt es den Ehepartner, vielleicht habt ihr auch einen solchen erwischt. Und der hilft auch in der geistlichen Erziehung. Also das ist ganz interessant. Und dann hat man Kinder und die Kinder sagen uns, also wenn sie älter werden, auch manchmal noch etwas. Und dann gibt es die Glaubensgeschwister in der Gemeinde, die für uns beten, die uns begleiten, die uns ermutigen. Dieser Erziehungsprozess, Gott ist eigentlich wunderbar, dass er in unserem Leben uns erzieht. Und jetzt steht hier, was er will. Zunächst will er, dass wir die Gottlosigkeit verleugnen. Ein gottloser Mensch fragt überhaupt nicht danach, was Gott von ihm will. Der lebt sein Leben nach seinem Gutdünken. Und jetzt das Erste, was Gott in der Erziehung bei mir will, dass ich frage, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und nicht einfach mein Leben weiter aus eigenem Vermögen leben und ach, was Gott sagt, ist doch mir gleich. Ich lese kaum die Bibel, das geht mich doch weiter nichts an. Ich weiß, dass ich fromm bin, zum Glück. Halt. Also zuerst will Gott, dass wir die Gottlosigkeit verleugnen, dass wir nach dem Willen Gottes fragen in unserem Leben. Und das Zweite, er will, dass wir die weltlichen Begierden verleugnen. Er will, dass wir nicht rauchen, nicht übermäßig Alkohol trinken, im sexuellen Bereich nicht da irgendwie in sündigen Verhaltensweisen leben. Er will, dass wir hier ein Nein haben. Wisst ihr, ich kann nicht Gott dienen und der Sünde dienen. Das geht nicht. Einige meinen, das gehe, aber ich muss sagen, es geht nicht. Deshalb ist Erziehung mal ein Nein zur Sünde in meinem Leben. Das will Gott. Und dann steht hier ganz interessant, er will, dass wir besonnen, gerecht und gottesfürchtig leben. Das heißt, wir sollen in unserem Leben nach dem Willen Gottes fragen. Was will denn Gott eigentlich von uns? Was ist das, wozu hat er mir die Gotteskindschaft geschenkt? Was erwartet er von mir? Eigentlich wunderbar, wenn wir diese Frage stellen. Und jetzt möchte ich mal euch ein bisschen das abnehmen und sagen, Gott erwartet von euch vor allem 4 Dinge. Ich habe gedacht, mehr sage ich nicht, aber auch mal so 4 Dinge, das kann man ja behalten. Also Gott erwartet von uns vor allem 4 Dinge. Zuerst erwartet er von uns, dass wir Gott über alles lieb haben, dass er uns das Liebste ist, dass er im Zentrum unseres Lebens steht. Und zwar lieben wir Gott, weil er uns zuerst geliebt hat. Er hat am Kreuz sein Leben für mich dahingegeben, aus Liebe zu mir. Und er ist in mein Leben gekommen, hat mir meine Sünden vergeben, hat Wohnung genommen bei mir, aus Liebe. Und jetzt sollen wir Gott zurücklieben. Wie zeigt sich Liebe? Also am besten sieht man das in einer Ehe. Wie zeigt sich Liebe? Wisst ihr, ich rede, also ich bin ja mit Christine verheiratet, stellt euch mal vor, wir reden jeden Tag zusammen. Das ist also, wenn 2 verliebt sind, die Telefonrechnungen sind fast nicht bezahlbar. Also Liebe heißt, man investiert sich in die Beziehung zum anderen. Also wenn ich Gott liebe, ist es selbstverständlich, dass ich jeden Tag die Bibel lese und sage, Herr Jesus, du ewig heiliger Gott, jetzt darfst du mit mir reden. Ich lese jeden Tag ein Kapitel und meistens sage ich noch, bevor ich es lese, so, rede Herr, dein Knecht hört. Das habe ich aus der Bibel gelernt. Wer hat das gesagt? Ja, vielleicht das weiß das jemand. Wie? Samuel hat das gesagt. Rede Herr, dein Knecht hört. Dass Gott zu mir redet, das ist ja schon wunderbar, wenn man das mal verstanden hat, dass durch dieses Wort Gott zu mir redet. Einige gehen durch den Wald und sagen, Gott rede. Oh. Und so, ich gehe nicht durch den Wald, ich nehme die Bibel und lese sie. Und Gott redet zu mir, das ist also ganz flott. Gott spricht zu uns durch sein heiliges Wort. Und was ich wunderbar finde an der Bibel ist, dass Gott in verständlicher Sprache zu uns spricht. Wisst ihr, Gott hätte ja so reden können, dass wir nur Bahnhof verstehen. Aber Gott hat in verständlicher Sprache redet er zu mir. Das ist schon wunderbar. Und stellt euch mal vor, ich darf auch mit Gott reden. Übrigens nennt man das Beten. Habt ihr auch schon mal gehört, oder? Ich darf mit Gott reden im Gebet. Viele haben mich schon gefragt, Armin, muss ich jeden Tag beten? Das ist das Gleiche, wie man mich fragen würde, Armin, musst du jeden Tag mit der Christine reden? Also das ist doch mir ein Bedürfnis. Also beten ist mir doch ein Bedürfnis. Es ist doch sonnenklar, dass wir jeden Tag beten. Ist doch klar. Dass wir uns Zeit nehmen, mit Gott zu reden. Also Gott redet zu mir und ich rede mit Gott. Darin wird meine Liebe zu Gott sichtbar, dass ich Zeit in die Beziehung investiere. Übrigens, wenn ich hier jetzt schon so am Reden bin, möchte ich noch Folgendes sagen. Wenn ihr verheiratet seid, ist es selbstverständlich, dass ihr jeden Tag mit eurem Ehepartner betet. Nur, dass ich das einfach mit einmal erwähnt habe. Das ist ja ganz klar. Dass ihr miteinander betet und vor allem füreinander betet. Ist doch ganz klar, dass wir als Männer für unsere lieben Frauen beten. Und dass ihr als Frauen für uns betet. Wir haben es natürlich auch nötig. Also, dass wir füreinander beten. Und ich habe gedacht, es wäre doch auch wichtig, dass ihr ganz fest für diese Gemeinde betet. Ich bete jetzt schon jahrelang jeden zweiten Tag für diese Gemeinde. Und ich bete für viele von euch, die jetzt hier sitzen. Jeden zweiten Tag. Und das ist eure Aufgabe, dass ihr für eine Liste habt und für jedes hier in dieser Gemeinde betet. Ist doch ganz klar, dass man das macht. Dass wir füreinander beten. Einstehen füreinander vor dem Thron Gottes. Wir haben es nämlich sehr nötig, dass man uns trägt im Gebet. Und aus dieser Liebesbeziehung zu Gott wächst die Bereitschaft, der Sünde mit einem Nein zu begegnen. Das ist ein Wunder, dass ich der Sünde Nein sagen kann aus Liebe zu Gott. Das Zweite, was Gott von uns erwartet. Gott hat in unser Leben Menschen gestellt. Die ersten Menschen, die Gott in unser Leben gestellt hat, die ihr nicht auswählen konntet, das sind eure Eltern. Also ich hatte plötzlich Eltern, also ich habe nur gestaunt. Und dann hatte ich erst noch 6 Geschwister. Also ja, das sind Menschen, die in mein Leben gestellt wurden. Und dann haben wir das wunderbare Vorrecht, einen Mensch auszuwählen, der nicht einfach in mein Leben gestellt wurde, sondern den ich auswählen durfte. Das ist meine Frau oder mein Mann. Klar, man staunt dann schon, wenn man gewählt hat, aber gleichwohl, wir durften doch auswählen, ja. Und dann schenkt Gott Kinder. Und Kinder, die sind wieder ganz besonders. Und dann haben wir Glaubensgeschwister in der Gemeinde. Achtet mal, nicht Glaubensfreunde, Geschwister. Ja, Geschwister. So steht es in der Bibel. Und jetzt erwartet Gott von mir, dass ich all diesen Menschen mit Liebe begegne. Das ist das Ziel Gottes. Wir sollen den Menschen, die Gott in mein Leben gestellt hat, mit Liebe beschenken. Meine Eltern mit Liebe beschenken. Meine Geschwister mit Liebe beschenken. Meinen Ehepartner mit Liebe beschenken. Meine Kinder mit Liebe beschenken. Die anderen Gläubigen in der Gemeinde mit Liebe beschenken. Aber wie geht das? Wie zeige ich dem anderen, ich hab dich gern? Ja, am liebsten würde ich zwei Verliebte fragen, wie man das genau macht. Aber ich kann es euch auch noch ein bisschen sagen. Man gibt einander wertschätzende Worte. Man zeigt dem anderen, du bist wertvoll in meinen Augen. Und dann zeigt sich das auch in der Dankbarkeit. Also meine Frau Christine kocht sehr gut, also ich muss das schon sagen. Und deshalb sage ich nach jedem Essen, weil das so gut ist, danke, dass du wieder so fein gekocht hast. Und einige Männer sagen, solange ich nichts sage, war es gut. Also ich muss schon sagen, das ist aber mühsam. Also, wisst ihr, Liebe zeigt sich in der Dankbarkeit, in der Wertschätzung. Wenn die Frau wieder beim Friseur war, dass sie vor mich hinsteht und siehst etwas, dann sagt er, was? Also irgendwie, Dankbarkeit zeigt sich doch in unserem Leben. Liebe zeigt sich, dass wir einander annehmen, wertschätzen, miteinander umgehen. Ich finde das ganz etwas Wichtiges. Wie gehen wir miteinander um in der Gemeinde? Welche wertschätzenden Worte haben wir? Wenn man bedenkt, es wurde wieder so schön gespielt von Sarah und so schön gesungen, ganz herzlichen Dank. Danken wir einander in der Gemeinde? Haben wir wertschätzende Worte? Das ist das, was Jesus erwartet von uns. Und weiter kommen wir zum Dritten, was Jesus von uns erwartet. Jesus erwartet von uns, wenn wir seine Kinder geworden sind, dass wir mithelfen, auf dieser Erde seine Gemeinde zu bauen. Wisst ihr, die Gemeinde ist für Jesus in unserer heilsgeschichtlichen Zeit das Allerwichtigste. Er hat uns durch den Heiligen Geist bei der Wiedergeburt in die Gemeinde eingefügt. Und jetzt erwartet er von mir, dass ich mich treu in die Gemeinde investiere. Zunächst muss ich suchen vor Gott, welches ist die Gemeinde, in die mich Gott geführt hat. Und zwar soll das ganz klar so sein, dass zu einer Gemeinde nur bekehrt und wiedergeborene Menschen gehören. Und dann frage ich mich vor Gott, Herr Jesus, was soll ich nun beitragen in dieser Gemeinde? Und ich staune, Gott hat uns Gaben anvertraut. Also ihr habt alle Fähigkeiten bekommen. Das ist das, was in der Schule zum Ausdruck kommt, was im Beruf zum Ausdruck kommt, Fähigkeiten. Aber jetzt hat Gott euch bei der Wiedergeburt Charismen geschenkt, Gnadengaben. Ja, vielleicht habt ihr es auch schon mal gehört. Könnt ihr euch jetzt einen Vortrag haben über Gnadengaben. Und jetzt will er, dass ich diese Gnadengabe in der Gemeinde einsetze. Dazu habe ich die Gnadengaben bekommen. Und einige haben die wunderbare Gnadengabe, dass sie in der Sonntagsschule mit Kindern umgehen können, dass die Kinder hell begeistert sind. Hey, ist das schön in der Sonntagsschule. Wie können die Kinder begeistern? Wieder andere sind begabt, in der Jungschar sich einzusetzen, dass eine Jungschararbeit so richtig aufblühen kann. Ich habe gestaunt in den Gemeinden, wo ich war, wie Jugendliche sich in die Jungschararbeit investiert haben, dass die Kinder hell begeistert waren. Und einige können sich in die Jugendarbeit investieren, dass man nur staunen kann. Wieder andere in die Seniorenarbeit. Auch die brauchen ab und zu ein bisschen Liebe und Betreuung und dass man schaut, dass es ihnen gut geht. Und wieder andere können sich im musikalischen Bereich investieren, weil sie hier Gaben haben. Wieder andere im technischen Bereich. Und wieder andere können sogar Räume putzen. Das ist auch noch ein Dienst, den es braucht. Wisst ihr, Ich möchte mal fragen, welchen Dienst erfüllst du? Gott hat dir Gnadengaben geschenkt, damit du mithelfen kannst, seine Gemeinde zu bauen. Und Gott hat eine Sehnsucht, dass sich seine Gemeinde entfalten kann, dass seine Gemeinde wachsen kann. Nicht vergebens bete ich jeden zweiten Tag hier für Bülach. Ich bete immer das Gleiche. Herr Jesus, schenk, dass diese Gemeinde hier für Bülach und Umgebung, da wohnen nämlich viele Leute. Das sage ich euch. Die Stühle würden nicht reichen, wenn alle, ja, also das ist ja unwahrscheinlich. Einfach, dass hier Menschen den Weg zu dir finden, dass die Gemeinde ein Segen sein kann hier für diese Region. Das ist mein Wunsch, das ist meine Sehnsucht. Und das vierte Anliegen Gottes ist, dass wir mithelfen, verlorene Menschen zu Jesus zu führen. Wir dürfen nicht vergessen, dass heute in unserem Land sehr, sehr viele verlorene Menschen leben. Als ich noch Kind war, ich bin in der Schweiz aufgewachsen, in Bernbiet, da waren in unserem Land ungefähr 15% bekehrt und wiedergeborene Menschen. Und heute sind es 4,5-5%. Ich kann es manchmal kaum fassen, dass so wenige Gläubige sind. Und ihr habt ja in den Zeitungen jetzt gerade gelesen, wie viele eigentlich noch überhaupt mit dem Glauben sich beschäftigen. Und es ist unsere Aufgabe, Menschen, die verloren sind, zu Jesus führen. Aber die wichtigste Aufgabe ist es, dass wir unsere eigenen Kinder zu Jesus führen. Wisst ihr, das ist die wichtigste Aufgabe. Dass später unsere Kinder mithelfen, die Gemeinde zu bauen. Ich habe mal geschaut, ich war ja jahrelang Dozent an der STH. Was habe ich da für Leute vor mir? Ich habe gesehen, sozusagen alle kamen aus gläubigen Elternhäusern. Ich glaube, ich habe niemand, der aus einem ungläubigen Elternhaus kam, der sich bekehrt hat, sondern alles aus gläubigen Elternhäusern. Wisst ihr, die neuen Pastoren, die neuen Ältesten, die, welche missionarisch etwas bewegen, die kommen alles aus gläubigen Elternhäusern. Und wenn wir unsere eigene Jugend nicht zu Jesus führen, fehlen uns diese Leute. Also gegenwärtig lassen sich an den Bibelschulen und auch an der STH zu wenig junge Leute ausbilden, damit wir die Lücken, die in unserem Bund sind, dass Prediger da sind, füllen könnten. Wir haben keine Ahnung, wie wir diese Lücken füllen können. Wir haben viel zu wenig junge Leute, die sich ausbilden lassen im Blick auf den Pastorendienst. Das beschäftigt mich manchmal. Also ich muss schon sagen, da weine ich manchmal. Das bewegt mich einfach. Wir brauchen eine Jugend, die brennt für Jesus, die wieder etwas bewegen will, die sagt, und wir wollen etwas bewegen in unserer Zeit. So, und jetzt sagt unser Text, dass wir nur dann uns für die Sache Gottes einsetzen können, wenn wir Jesus erwarten. Jesus kommt wieder. Ich lese es noch einmal vor, dann hört es gleich. Indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Wir erwarten Jesus. Jesus kommt wieder. Vielleicht habt ihr es auch schon mal gehört. Jesus kommt wieder. Und dieses nächste große heilsgeschichtliche Ereignis ist, Jesus kommt, um seine Gemeinde zu sich in den Himmel zu holen. Übrigens nennt man das Entrückung. Vielleicht habt ihr es schon mal gehört. Jesus kommt, um seine Gemeinde zu holen. Und er kommt etwas später, kommt er auf diese Erde und wird über das Volk Israel die Königsherrschaft ergreifen und anschließend für 1000 Jahre auf dieser Erde herrschen. Und die Gläubigen heute werden mit Jesus 1000 Jahre herrschen. Stellt euch mal vor, deshalb, ja, da kann man trotzdem ganz flott jetzt etwas machen. Warum? Wir warten auf Jesus. Und wisst ihr was? Jesus kommt bald. Also so steht es wenigstens in meiner Bibel. Jesus kommt bald. Man könnte sagen, Jesus kommt bälder heute. Also Jesus kommt wirklich bald. Und Jesus wird bis in den Wolkenhimmel kommen. Und dann werden die verstorbenen Gläubigen alle auferstehen. Und die wir noch leben, werden verwandelt werden. Und dann werden wir mit Jesus in den Himmel entrückt. Und da werden alle Gläubigen aller Zeiten werden dort bei Jesus sein. Da werden Gläubige aus Neuguinea sein, Gläubige aus den USA, Gläubige aus China. Ich kann jetzt nicht alle Länder aufzählen. Das heißt, sie werden aus allen Stämmen, Völkern und Sprachen werden sie vor dem Thron Gottes stehen. Und dann wird Jesus die ganze Gemeinde, die er im Lufthimmel abgeholt hat, vor Gott Vater führen. Und wird sagen, Vater, das ist das Ergebnis von Golgatha. Eine unzählbare Schar, könnt ihr nachlesen, Offenbarung 7. Eine unzählbare Schar wird vor dem Thron des Vaters stehen. Und dann werden die 24 Ältesten niederfallen. Alle Engel im Himmel werden niederfallen vor Jesus und dem Vater und werden staunend Gott anbeten, was er möglich gemacht hat, nämlich eine vollendete Gemeinde. Und anschließend wird uns Jesus, wenn er uns dem Vater vorgestellt hat, in einen Hochzeitssaal führen. Hi. Ich weiß nicht genau, wo mein Namensschild dann stehen wird, aber einfach dort werden wir in diesen wunderbaren Hochzeitssaal hineingeführt. Und wisst ihr, dann werde ich mal Paulus sehen. Vielleicht werde ich ihn schnell umarmen. Denn Johannes, der das Evangelium geschrieben hat und die Offenbarung, werde ich auch sehen. Hey, das wird schön sein, das sage ich euch. Und dann, ich habe schon oft gelesen, in diesem Hochzeitssaal, wird nicht gesagt, was es zu essen gibt. Also das ist ein bisschen schade. Aber eines muss ich euch sagen. Eines weiß ich. Jesus wird persönlich jedem das Abendmahl geben. Das wird ein Augenblick sein, wenn wir in diesem Hochzeitssaal sind und Jesus mir das Brot überreicht und ich seine Nägelmale sehe. Wisst ihr, wenn wir uns dann in die Augen schauen, das kann man nicht in Worte fassen. Und wenn Jesus vorbeikommt und mir den Kelch reicht, das ist unwahrscheinlich, dass er sein Blut für mich vergossen hat. Das wird Herrlichkeit, nicht zu beschreibende Herrlichkeit sein. Das ist unser Ziel, dort gehen wir hin. Nur, dass ihr das wisst, einige haben das schon fast vergessen. Also wir gehen nicht ins Grab, wir gehen zu Jesus, nur, dass ihr das wisst. Wir gehen diesem wunderbaren Ereignis entgegen. Jesus kommt wieder. Ich habe jetzt gerade viele Vorträge geschrieben darüber, wie ist es, kommt Jesus bald? Und ich muss sagen, jawohl. Es ist unwahrscheinlich, sozusagen alle Zeichen, die auf sein Kommen hinweisen, sind erfüllt. Unwahrscheinlich. Jesus könnte jederzeit wiederkommen. Deshalb braucht ihr gar nicht mehr so lange der Gemeinde zu dienen. Ihr werdet schon bald verschwinden. Also, und deshalb, weil wir wissen, Jesus kommt bald, haben wir die Kraft für ihn, uns einzusetzen. Und nicht zu denken, ich muss noch so lange auf dieser Erde, muss ich mich einsetzen. Jesus kommt bald. Dort gehen wir hin. Und dann hat es sich gelohnt, dass wir unseren Nächsten mit Liebe begegnet sind. Es hat sich gelohnt, dass wir in die Gemeinde uns investiert haben. Es hat sich gelohnt, dass wir verlorene Menschen ihm zugeführt haben. Die werden die verlorenen Menschen, die wir Jesus zugeführt haben. Übrigens werden wir auch dort in diesem Hochzeitssaal sein. Und vielleicht kommen sie dann auf mich zu oder auf euch zu und werden euch umarmen und sagen, dass ich hier bin, bist du schuld. Du bist einfach das wunderbar, dass du mir den Weg hierher geöffnet hast. Ich kann dir nie, nie genug danken. Zusammenfassend haben wir gesehen, Jesus ist es, der uns in seiner Gnade begegnet ist. Er hat unsere Sünden getragen. Er hat unser Gericht getragen. Er starb an unserer Stelle. Er ist auferstanden. Und er kann uns die Vergebung der Sünden anbieten und die Stellung der Gotteskindschaft. Noch einmal haben wir diese Geschenke angenommen. Können wir sagen, jawohl, ich habe Vergebung der Sünden. Ich bin ein Gotteskind. Und jetzt erzieht er uns. Also das ist nicht negativ, das ist wunderbar, dass Gott uns erzieht. Und das erste Ziel ist, dass wir nicht mehr für uns selber leben, wie die Ungläubigen, wo sich ständig für sich selber leben und dass wir noch eine Sucht dulden im Leben und weiß nicht was alles. Nein, seine Erziehung ist, dass wir für ihn leben, dass wir uns Zeit nehmen, die Bibel zu lesen und mit ihm Gemeinschaft zu pflegen im Gebet, dass wir unserem Nächsten, die Gott in mein Leben gestellt hat, mit Liebe begegnen. Einige sagen mir manchmal, wenn ich das so predige, Armin, du sollst mal mit der Person verbunden sein, die ich erwischt habe, muss ich sagen, das interessiert mich gar nicht so fest. Jesus in uns befähigt uns, Liebe weiterzuschenken. Liebe den Eltern, Geschwistern, dem Ehepartner, den Kindern, den anderen Gläubigen in der Gemeinde. Und weiter erwartet Jesus von mir, dass ich mich investiere in die Gemeinde. Dass ich bete für die Gemeinde. Dass ich ringe für die Gemeinde. Ich mache es jeden zweiten Tag für euch. Ich habe den Eindruck, ihr solltet es jeden Tag machen. Ich mache es nur jeden zweiten Tag, weil ich habe noch für andere schnell zu beten. Aber einfach, dass ihr doch füreinander betet. Jeden Tag. Und jetzt der Weg nach Höri, der bewegt mich unwahrscheinlich. Ich muss sagen, ich habe schon viele Tränen vergossen wegen dem. Das bewegt mich zutiefst, ich muss das schon sagen, dass wir einfach ganz fest beten hier für diese Gemeinde. Und weiter, dass wir verlorene Menschen zu Jesus führen. Das ist unsere Aufgabe. Und dann das wunderbare Ziel. Wir werden einmal bei Jesus sein, in diesem wunderbaren Hochzeitssaal. Und werden staunend vor ihm stehen, wenn er uns das Abendmahl gibt. Das wird Herrlichkeit, nicht zu beschreibende Herrlichkeit sein. Amen. Ich bete. Herr Jesus, ich danke dir, dass ich hier reden durfte heute Morgen. Du weißt, ich komme jeden zweiten Tag hier bei dieser Gemeinde vorbei und bete und ringe hier um diese Gemeinde. Segne diese Gemeinde. Und ich danke dir für alle die, welche die Vergebung der Sünden angenommen haben, die dich, Herr Jesus, bewusst in ihr Leben aufgenommen haben und sagen können, ich bin ein Kind von Gott. Und ich danke dir, dass du uns erziehst, dass wir nicht mehr für uns selber leben, sondern dass wir für dich leben, Herr Jesus. Dass wir Zeit finden, dein Wort zu lesen, mit dir zu reden im Gebet. Dass wir unserem Nächsten mit Liebe begegnen. Und dass wir uns hier in dieser Gemeinde investieren, in den verschiedenen Aufgabenbereichen, unsere Gaben einsetzen. Und Herr Jesus, ich bitte jetzt gerade hier für diese liebe Gemeinde, bitte, du weißt, der Weg nach Höri und all die Fragen, die hier offen sind, bitte, wach du über dieser Gemeinde, dass die Gemeinde nicht einbricht, sondern sich entfalten kann. Ich flehe dich an, Herr Jesus, komm du zu Hilfe. Und ich danke dir auch, dass wir mithelfen dürfen, verlorene Menschen dir, Herr Jesus, zuzuführen, damit sie auch einmal in diesem wunderbaren Hochzeitssaal sein dürfen. Und ich danke dir, dass wir einmal von dir heimgeholt werden in diese wunderbare Herrlichkeit. Ich bete dich an, Herr Jesus. Amen. Ich möchte noch sagen, wenn das jemand anschließend wünscht,